Vieles im Leben wirkt glänzend und erfolgversprechend, bis auf einmal ein innerer Durst spürbar wird, den keine Feier, keine Leistung und keine Beziehung wirklich stillen kann. Auch Jesus stand mitten in einer großen religiösen Feier, während um ihn herum geplant wurde, ihn zum Schweigen zu bringen. Gerade dort, im Spannungsfeld von religiöser Fassade, menschlichem Erfolg und innerer Leere, erhebt er seine Stimme und ruft die Durstigen zu sich. Wer diesen Ruf hört, entdeckt hinter einer unscheinbaren äußeren Form den verherrlichten Herrn, der als allumfassender, lebengebender Geist in uns wohnen und fließen will. Der begrenzte Allmächtige, Leben mitten in Verfolgung und Unverständnis. Johannes 7 führt uns in eine eigentümliche Spannung hinein, der, durch den nach Johannes 1:3 alle Dinge geworden sind, bewegt sich als verfolgter Mensch durch eine religiöse Atmosphäre, die ihn ehren und zugleich töten möchte. Während die Juden das Fest feiern und Gottlob singen, heißt es im selben Kapitel, dass sie ihn zu greifen suchen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Hinter dieser Zurückhaltung steht keine Schwäche, sondern die stille Souveränität des Vaters. Jesus weiß sich gebunden an den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Er geht zum Fest, aber nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Der mächtige Gott aus Jesaja 9:5, der starker Gott, Vater der Ewigkeit, genannt wird, erscheint hier als einer, der sich in seinem äußeren Handeln begrenzen lässt, weil er den Weg des Gehorsams gewählt hat. Obwohl der Herr der allmächtige Gott ist, war er als ein Mensch unter Verfolgung in seiner Tätigkeit begrenzt. Während die Religionisten ihn einerseits zu töten suchten, forderten ihn andererseits seine ungläubigen Brüder heraus, weltliche Herrlichkeit zu suchen. Seine Brüder schienen zu ihm zu sagen, warum gehst du nicht nach Jerusalem? Du solltest dir einen großen Namen machen. Sowohl die Verfolgung durch die Juden als auch die Herausforderung durch seine Brüder kamen von einem Feind, Satan. Gerade diese freiwillige Begrenzung enthüllt einen tiefen Zug göttlichen Lebens. Die Brüder Jesu drängen auf Sichtbarkeit, Erfolg und Bühne, wer etwas zu sagen hat, soll sich zeigen, soll auf die große Plattform der Hauptstadt treten. Jesus verweigert sich diesem Drängen, nicht aus Unsicherheit, sondern weil er eine andere Herrlichkeit sucht. Er fasst die innere Logik seines Weges mit den Worten zusammen, wer aber die Herrlichkeit dessen sucht, der ihn gesandt hat, dieser ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Das Leben, das aus Gott kommt, misst sich nicht an Reichweite, Wirkung oder Anerkennung, sondern daran, ob der Vater im Verborgenen geehrt wird. Dass der Allmächtige sich in diese Enge hineinbegibt, ist kein Unfall, sondern Ausdruck seiner Liebe, er nimmt die Form eines Menschen an, der unter Verfolgung steht, damit die Quelle des Lebens gerade in bedrängten Situationen zu uns vordringen kann. In dieser Szene spiegelt sich etwas von unserem eigenen Weg. Auch wir kennen das Nebeneinander von religiöser Fassade und innerer Feindseligkeit, von Erwartung nach außen und Trockenheit nach innen. Manches Umfeld, sei es Familie, Gemeinde oder Arbeitswelt, drängt zu schneller Sichtbarkeit, zu beweisbarer Leistung, zu frommer Erfolgsform. Die Reaktion Jesu zeigt einen anderen Rhythmus, er lebt aus der verborgenen Gemeinschaft mit dem Vater, nicht aus der Logik der Umgebung. So wird er zum Vorbild, wie göttliches Leben sich in einer feindlichen Welt verhält, nicht durch laute Selbstdurchsetzung, sondern durch stille Treue, durch das Warten auf Gottes Stunde, durch die innere Freiheit, nicht jedem Anspruch von außen nachzugeben. Wer sich in dieser Weise an Christus orientiert, wird nicht von heute auf morgen aus allen Spannungen herausgenommen, aber er entdeckt mitten in der Enge einen neuen Raum. Der Herr, der in Johannes 13:3 wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte, musste seine Rechte nicht erzwingen, er konnte dienen, schweigen, sich zurückziehen und doch im Zentrum von Gottes Handeln bleiben. Dieses Wissen, über allem ist der Christus, Gott, gepriesen in Ewigkeit, gibt dem eigenen Weg eine leise, aber tragfähige Zuversicht. Unsere scheinbar begrenzten Tage, unsere unscheinbaren Entscheidungen, unser stiller Gehorsam werden von dem gesehen, der selbst den Pfad der Begrenzung gegangen ist. In seiner Nähe verliert die Enge ihren Giftstachel, und das Herz beginnt zu ahnen, gerade dort, wo ich mich am wenigsten entfalten kann, ist er mir am nächsten und lässt sein Leben durch mich hindurchströmen, unscheinbar vor Menschen, kostbar vor Gott. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten sie ihn zu greifen, und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Wer die Gestalt des begrenzten Allmächtigen in Johannes 7 betrachtet, gewinnt einen neuen Blick auf die eigenen engen, missverstandenen oder unspektakulären Lebensphasen. Sie sind nicht der Beweis, dass Gott fern ist, sondern können zu Orten werden, an denen sein Leben besonders tief Wurzel schlägt. In der Nachfolge eines Herrn, der sich nicht von religiösem Druck und menschlichen Erwartungen treiben ließ, wächst eine stille Freiheit, die Freiheit, nicht alles erklären, rechtfertigen oder sichtbar machen zu müssen. Stattdessen entsteht Vertrauen, dass der Vater seine Stunde kennt und dass gerade der unscheinbare Gehorsam vor ihm eine Würde trägt, die keine Bühne der Welt verleihen kann. Der Ruf an die Durstigen, das Ende menschlichen Genusses und der Anfang des lebendigen Wassers. Das Fest der Laubhütten war ein Höhepunkt im religiösen und gesellschaftlichen Leben Israels, Erntefreude, gemeinsames Wohnen in Hütten, Gottesdienst, Musik, dichte Gemeinschaft. Johannes beschreibt den Moment, an dem diese Fülle an äußeren Eindrücken an ihr Ende kommt. Am letzten Tag nun, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und schrie und sagte, wenn jemand durstig ist, der komme zu mir und trinke. Die Zelte werden bald abgebaut, die Gäste brechen auf, der Glanz der Tage im Licht Jerusalems beginnt zu verblassen. Gerade an dieser Kante zwischen Fest und Alltag, zwischen Fülle und Leere, erhebt Jesus seine Stimme. Er spricht nicht zu Sündern am Rand eines gottlosen Marktes, sondern zu religiösen Menschen, die soeben eine intensive Zeit mit geistlichen Formen hinter sich haben, und genau hier rechnet er mit Durst. Der letzte Tag bedeutet das Ende aller Genüsse irgendeines Erfolges im menschlichen Leben, ganz gleich, welche Art von Erfolg du hast, es wird einen letzten Tag geben. Zum Beispiel, obwohl du eine wunderbare Ehe haben magst, wird deine Ehe nicht ewig dauern. Ganz gleich, wie reich du bist, es gibt ein Ende. Ganz gleich, wie gesund du bist, es gibt ein Ende. Es gibt einen letzten Tag für deinen Reichtum, einen letzten Tag für deine Gesundheit, einen letzten Tag mit deiner Familie, einen letzten Tag mit deiner lieben Frau oder deinem lieben Mann, einen letzten Tag mit deinen Eltern, einen letzten Tag mit deinen Kindern, einen letzten Tag mit all deinen Umständen, kurz, einen letzten Tag. In diesem Ruf wird ein Gesetz des menschlichen Lebens offengelegt, alles, was äußerlich glänzt, hat einen letzten Tag. Beziehungen, die tragen, Karrieren, die sich erfüllen, Gesundheit, die Kraft schenkt, sogar geistliche Hochzeiten, über all dem steht unsichtbar ein Ende. Das bedeutet nicht, dass diese Gaben gering zu schätzen wären, sie sind Ausdruck der Güte Gottes. Aber sie können den Durst des Herzens nicht endgültig stillen. Früher oder später offenbart jede noch so gelungene Lebensphase ihre Begrenztheit. Die Worte Jesu sind darum zugleich Entlarvung und Einladung. Sie entlarven die Illusion, sich in Festen, Erfolgen oder religiösen Erlebnissen dauerhaft beheimaten zu können. Und sie laden ein zu einem anderen Trinken, das nicht von der Dauer der Umstände abhängt, sondern von der Nähe einer Person. Der Ruf, komme zu mir und trinke, richtet sich an Menschen, die bereits vieles gekostet haben, vielleicht genau deshalb wissen sie um ihren Durst. Innere Leere nach erreichten Zielen, eine leise Müdigkeit nach langem Durchhalten, das Gefühl, dass selbst schöne Dinge nicht mehr so satt machen wie früher, all das wird im Licht dieses Wortes lesbar. Jesus bietet an dieser Stelle kein weiteres Fest an, keine Verlängerung der bisherigen Form von Genuss, sondern einen Wechsel der Quelle. Er führt vom noch einmal der äußeren Erlebnisse zum ersten Maliachi wirklich der Gemeinschaft mit ihm. Was er schenkt, ist nicht nur Trost in der Endlichkeit, sondern ein Leben, das mitten in der Vergänglichkeit eine andere Qualität hat, weil es von dem herkommt, der selbst den letzten Tag durchschritten hat und in die Herrlichkeit eingegangen ist. Wer diesen Ruf hört, muss das Ende seiner eigenen Feste nicht mehr verdrängen. Die Endlichkeit der Gaben wird nicht zur Bedrohung, sondern zum Fingerzeig. Sie zeigt hin auf den, der mehr ist als alle seine Geschenke. Wenn Jesus sich selbst als Getränk anbietet, dann spricht daraus eine zarte, aber kräftige Hoffnung, es gibt eine Beziehung, die keinen letzten Tag kennt, es gibt eine Freude, die nicht versiegt, wenn der Kalender weiterblättert, es gibt einen Frieden, der nicht an stabilen Umständen hängt. In der Nähe dieses Herrn gewinnen die wechselnden Phasen unseres Lebens einen anderen Klang. Auch wenn manches zerbricht, bleibt ein Strom, der trägt. So wird das Bewusstsein, dass unsere Feste vergehen, nicht zum Anlass von Resignation, sondern zur leisen Freude darüber, dass mitten in allem Wechsel eine Stimme bleibt, die ruft, und ein Herz, das bei ihm zur Ruhe kommen darf. Am letzten Tag nun, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und schrie und sagte, wenn jemand durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das Bild vom letzten Tag des Festes legt eine Spur in unser eigenes Erleben. Zeiten der Fülle und des Gelingens dürfen dankbar genossen werden, aber sie tragen nicht das Gewicht unserer letzten Hoffnung. Dort, wo etwas zu Ende geht, eine Aufgabe, eine Lebensphase, eine vertraute Form von Gemeinschaft, öffnet sich zugleich ein innerer Raum, in dem Jesu Ruf hörbar werden kann. Wer sich von ihm sagen lässt, dass Durst inmitten äußerer Fülle kein Defizit, sondern ein Signal ist, entdeckt in der Begrenztheit des Lebens die Chance zu tieferer Gemeinschaft mit Christus. So kann jeder Abschied, jede Grenze und jedes Leiserwerden zu einem stillen Anfang werden, an dem sein lebendiges Wasser neu ins Herz fließt. Rivers of Living Water, der allumfassende Geist als innerer Strom des Lebens. Auf den Ruf an die Durstigen folgt in Johannes 7 eine erstaunliche Zusage, wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes erläutert, dies aber sagte er über den Geist, den jene empfangen sollten, die in ihn hineinglauben, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Gemeint ist nicht, dass der Geist Gottes zuvor überhaupt nicht vorhanden gewesen wäre, schon in 1. Mose Kapitel 1 Vers 2 wird der Geist Gottes erwähnt, der über den Wassern schwebt. Aber durch Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt ist etwas Neues geschehen, der Christus, der nach Römer Kapitel 9 Vers 5 über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit, ist in unsere Geschichte eingetreten und aus dieser Geschichte als verherrlichter Mensch Gott wieder zum Vater gegangen. In dieser Bewegung ist der Geist zu dem geworden, was die Schrift als Geist Jesu Christi und Geist des Lebens bezeichnet, der lebengebende Geist, der alles in sich trägt, was Christus ist und getan hat. Der Herr Jesus sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Herr sprach nicht nur von einem Fluss, sondern von Strömen. Der einzigartige Strom lebendigen Wassers ist der Heilige Geist. Aus diesem einzigartigen Strom werden viele Ströme hervorfließen. Diese Ströme lebendigen Wassers sind die vielen Flüsse der verschiedenen Aspekte des Lebens, des einen einzigartigen Stroms von Wasser des Lebens, der Gottes Geist des Lebens ist. Ein Strom ist der Strom des Friedens, und andere Ströme sind Freude, Trost, Gerechtigkeit, Leben, Heiligkeit, Liebe, Geduld und Demut. Ein altes Bild kann helfen, reines Wasser wird durch das Hinzufügen von Kräften und Nährstoffen zu einem nahrhaften Getränk. So ist der Geist, der in 1. Mose gegenwärtig war, durch die Geschichte Jesu gleichsam angereichert worden mit seiner Menschlichkeit, seinem gehorsamen Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Erhöhung. Was der Glaubende empfängt, ist nicht nur ein unbestimmtes göttliches Wirken, sondern ein allumfassender Geist, in dem das Kreuz die Macht der Sünde bricht, die Auferstehung neues Leben schenkt und die Himmelfahrt die Gemeinschaft mit dem Vater eröffnet. Darum beschreibt die Offenbarung diesen Geist als Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging. Von diesem einen Strom ausgehend entstehen in den Gläubigen viele Ströme, Rivers of Living Water, die sich in Frieden, Freude, Sanftmut, Liebe, Geduld und anderen Facetten des Lebens zeigen. Wenn Jesus davon spricht, dass aus unserem Innersten Ströme fließen werden, ist damit mehr gemeint als ein persönliches Getröstetsein. Der lebengebende Geist stillt nicht nur den Durst, er verwandelt den Durstigen selbst in eine Quelle. Ein Mensch, der innerlich mit Christus verbunden lebt, trägt die Spuren dieses Stromes in sich, Versöhnlichkeit, wo früher Bitterkeit war, Hoffnung, wo Resignation nahe lag, eine stille Kraft zum Ausharren, wo man sich selbst nicht mehr tragen konnte. Diese Ströme entspringen nicht der natürlichen Persönlichkeit, sondern dem inwohnenden Geist, der unser Herz mit der Wirklichkeit des Baumes des Lebens verbindet, des Christus, der nach 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 in der Mitte des Gartens steht und Leben schenkt. So wird das Leben der Glaubenden zur Verlängerung des göttlichen Stromes hinein in alltägliche Situationen und Beziehungen. Entscheidend ist dabei, dass der Blick nicht an den äußeren Erscheinungen hängen bleibt. In Johannes 7 diskutieren die Menschen über Herkunft und Qualifikation Jesu und übersehen, dass in seiner Person der Strom des Lebens vor ihnen steht. Ähnlich leicht beschränken wir uns auf sichtbare Strukturen, Begabungen oder Stimmungen, im persönlichen Glaubensleben wie im Gemeindeleben. Der verherrlichte Christus lädt hingegen ein, aus der inneren Wirklichkeit des Geistes zu leben. Worte wie das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes gewinnen dort Gestalt, wo ein Mensch im Verborgenen mit diesem Geist rechnet, ihm Raum gibt und lernt, aus ihm zu schöpfen. In solchen Herzen beginnt der Strom zu fließen, oft leise und unspektakulär, aber mit einer Frische, die Trockenheit überwindet. Wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er über den Geist, den jene empfangen sollten, die in ihn hineinglauben, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Die Verheißung der Rivers of Living Water lädt dazu ein, das Christenleben weniger als ein Projekt eigener Anstrengung und mehr als ein Dasein in der Gegenwart des allumfassenden Geistes zu verstehen. Wo der Blick von der eigenen Trockenheit weg hin zu Christus als Baum des Lebens und Strom des Lebens gelenkt wird, entsteht eine neue Freiheit, nicht wir müssen das Wasser hervorbringen, sondern wir dürfen Gefäße sein, durch die es fließt. In dieser Haltung verlieren selbst dürre Zeiten ihren Schrecken, weil sie zu Anlässen werden, in denen der verherrlichte Herr seine Frische, seinen Trost und seine Kraft umso spürbarer durch unser Inneres strömen lassen kann. Herr Jesus Christus, du kennst unseren verborgenen Durst besser als wir selbst und siehst alle letzten Tage, an denen menschliche Freude und Kraft an ihr Ende kommen. Danke, dass du als der allmächtige Gott bereit warst, dich als Mensch begrenzen zu lassen, um uns das lebendige Wasser zu schenken. Du bist durch Kreuz und Auferstehung hindurchgegangen und bist jetzt der lebengebende Geist, der in unser Innerstes kommt. Wo unsere Quellen versiegen, lass in uns den Strom deiner Gnade, deines Friedens und deiner Liebe neu aufbrechen. Dort, wo wir uns selbst nur als schwach, unscheinbar oder begrenzt sehen, öffne uns die Augen für den Schatz deiner Gegenwart in diesen irdenen Gefäßen. Erfrische müde Herzen, stille den Durst der Enttäuschten und lass aus unserem inneren Rivers of Living Water fließen, die Tod in Leben verwandeln. Wir vertrauen dir, dass keine Trockenheit und kein äußerer Mangel stärker ist als die Fülle deines Geistes in uns. Dir sei Ehre in unserer Schwachheit und in deinem Volk, jetzt und in Ewigkeit. Amen.